Das ist eine weitere EM-Ausgabe von einer Halbzeit mit Wolf. Wolf, was haben wir auf der Karte?
Wir haben jede Menge auf der Karte, so viel kann ich sagen. Wir haben einen ganz großen Hauptgang und das ist Lars Stindl, der Capitano, ehemaliger, vielleicht wiederkommender Nationalspieler, auch das werden wir klären. Im Verlaufe der folgenden knapp 60 Minuten sind es geworden, so ehrlich muss man sein. Und wir reden über Gladbach, über die EM, über das Finale, das uns bevorsteht und über die kommende Bundesliga-Saison, über alles, einfach alles. Heute kommt die komplette Karte auf den Tisch. Besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Hallo, Servus, Grüezi miteinander. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit, eine neue Folge unseres RND-Fußball-Podcasts. Am anderen Ende der Leitung, wie immer, unser treuer Hörer Wissens, die Stimme des deutschen Fußballs. Hallo, Servus, Wolf.
Hallöchen. Na?
Na, Wolf?
Hast es ist du nur noch ein Spiel. Ein einziges Spiel ist es noch.
Du fieberst dem Ende schon entgegen, richtig?
Ich freue mich aufs Finale, sagen wir so. Ja. Sagen wir so. Ich freue mich wirklich aufs Finale.
Und weißt du, wer
so
sich
sehr
noch...
ich's den Dänen, so sehr ich es Dänen gegönnt hätte, freue ich mich, dass es auf Italien-England ausläuft.
Und weißt du, wer sich noch auf das Endspiel freut?
Sag bitte.
Unser heutiger Gast. Wir haben nämlich noch einen Gast zum EM-Abschluss. Und das ist kein geringerer als der Kapitän von Borussia Mönchengladbach und unser Nationalspieler Lars Stindl. Servus, Lars.
Hi, grüß euch. Lars,
hallöchen. Servus. Mein kongenialer Co-Kommentator.
Beim Spiel gegen die Ungarn.
So, wir haben es gut gemacht. Wir haben es gerade noch rumgerissen. Wir haben uns nach dem Spiel angeguckt, Lars, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, nach dem Spiel haben wir uns angeguckt und gesagt, was war das denn?
Ja, so ging es mir auch. Ich habe schon, war das ein ganzes Neuland für mich, dann so ein Spiel zu kommentieren mit den Umständen. Da war ich erstmal perplex nach dem Spiel. Glücklicherweise ging die Ära noch ein bisschen weiter. Denn?
Ja. Also lange hat es nicht mehr gedauert danach, Lars. Vielleicht kannst du ja nochmal aus deiner Sicht erzählen. Wolf hat dich ja schon quasi zerrissen in den letzten Ausgaben. Aber wie war denn aus deiner Sicht dein TV-Debüt?
Insgesamt war es dann doch ganz ordentlich. Ich muss sagen, zu Beginn war ich ein bisschen aufgeregt, weil es für mich auch neu war. Dann war ja vorher noch der Experte mit Jonas Bekerner und dem echten Capitano. Dann stehst du da vorne. Neben dem echten Capitano, der seine Meinung kundtut, dann habe ich mir am Anfang auch so ehrlicherweise ein bisschen verhaspelt und war das nicht so im Flow, aber danach hat es richtig Spaß gemacht. Dann kannst du auch ein bisschen mehr sagen. Du traust dich am Anfang nicht so, weil es ein schmaler Grat ist. Du bist ja noch selber Spieler und sollst da den anderen erklären, was sie gut machen, obwohl die eigentlich ein anderes sportliches Niveau haben. Und trotzdem, wenn man das vernünftig rüberbringt und dann auch beim Kommentieren mit Wolf Fuß zusammen, der mich da durchgeleitet hat, das war echt okay. Am Anfang auch neues Terrain, aber dann hat's richtig Spaß gemacht hinten raus. Auch die Sachen so ein bisschen Input zu bringen, ein paar Sachen zu kommentieren, ein bisschen die Sicht von dir da den Leuten mitzugeben und danach auch das zu analysieren. Das hat dann echt wirklich Spaß gemacht hinten raus.
Die Kritiken waren ausgesprochen gut.
Wolf, würdest du ihm einen Vertrag geben? Würdest du Lars einen Vertrag geben?
Hundertprozentig. Meinungsstark, eloquent. Das geht.
Und gut aussehen.
Das geht.
Und
das hast du noch gut aussehen. Und er weiß, wovon er spricht, im Gegensatz zu mir. Ja. er kennt es halt aus eigenem Erleben. Und deshalb mache ich das immer ganz gerne mit Co-Kommentatoren. Das Problem ist, tatsächlich, was Lars anspricht, ab und zu kommt es vor, dass du einen Co-Kommentator an der Seite hast, den du immer mal wieder so stupsen musst, damit er was sagt, weil er einfach guckt und nickt. Und das ist natürlich dann nicht im Sinne des Erfinders. Aber Lars war sofort sehr redselig und sehr meinungsstark. Und dann profitiere ich und es profitiert vor allen Dingen der Zuschauer. Und dann wird es ein gutes Gesamterlebnis. Und in dem Spiel gab es ja dann auch relativ viel zu erzählen und zu verhackstücken.
Wollte ich sagen, das war gleich eine Feuertaufe.
Das hat gut funktioniert.
aber ist es was, Lars, was du dir tatsächlich auch nochmal für irgendwann nochmal vorstellen kannst? Also vielleicht dann auch nach der Karriere? Oder war das jetzt mal so antesten und dann schauen wir mal?
Ja, grundsätzlich war es erstmal antesten. Ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir hier bei der Borussia. Nee, aber ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal gucken, wie mir das Spaß macht, wie ich da reinfinde, wie die Wahrnehmung ist von dem Ganzen. Und ich muss sagen, bin echt positiv gestimmt, was das Ganze betrifft. Und bin da jetzt nicht abgeneigt, vielleicht mal nochmal so einen Ausritt zu wagen in dieses Metier.
Das Schöne ist, ja, wir haben
jetzt,
ja...
Und jetzt haben wir, wenn ich das noch kurz sagen darf, jetzt haben wir ja aus Pandemiegründen aus dem Studio übertragen. Jetzt musst du dir das noch vorstellen, ohne Pandemie in einem ausverkauften Stadion und wir mittendrin, das ist dann schon ein gewaltiges Erlebnis.
Ja, geil. Wenn wir das fix machen, dann rede ich kurz mit Max und sag ihm Bescheid.
Lars Stindl gibt sein Karriereende bekannt und wechselt in das Team von Wolf Fuß.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Wir haben im Vorfeld bekannt gegeben, Lars, dass du unser Gast bist. Du weißt, das ist eine sehr große Ehre, weil wir haben selten Gäste tatsächlich, weil Wolf und ich immer schon so viel quatschen, dass eh kein anderer zu Wort kommt. Wir hatten Toni Kroos vor kurzem da und jetzt während der EM bist du sozusagen der zweite Gast und haben diesmal aber unsere treuen Hörerinnen und Hörer auch mit eingebunden und wir haben unfassbar viele Fragen bekommen. Ich habe eigentlich den ganzen Vormittag damit verbracht, die vorzusortieren, weil ich weiß, dass du jetzt nicht 4 Stunden Zeit hast, sondern eine Halbzeit eben, wie der Name schon sagt. Und ich habe mal ein paar Fragen sortiert. Eine passt jetzt gerade ganz gut rein, nämlich die Frage war, wie hart Wolf denn wirklich arbeitet? Du kannst es ja nun beurteilen.
Ja, erstaunlicherweise sehr, sehr hart. Also grundsätzlich geht man ja von aus, er kennt sich aus, er weiß alles, er ist so lange im Fußball dabei. Aber man kommt dann in das Studio, wir haben es ja im Studio gemacht, wegen der Pandemiezeit, und man sieht seinen Zettel und denkt sich erstmal, wow, ich bin ja total unvorbereitet hier angetroffen, weil der Zettel ist komplett voll. Es stehen die Aufstellungen, die jeweiligen Personen werden mit verschiedenen Punkten noch benannt. Das heißt, jeder Spieler hat ein paar Eckdaten vor sich, wo man ablesen kann, beziehungsweise wo er sich rausschreibt, wo er wirklich jeden Auswechselspieler hat einen Zettel, wo Dinge draufstehen. Also wirklich total akribisch, richtig gut vorbereitet, dass man wirklich für jede Situation und auch für jeden Spielverlauf, für jede Statistik einen Impact hat und weiß, da damit umzugehen. Und das hat mich echt erstaunt. Und dann hat er noch einen Kollegen dabei, der ihm da immer mal über die Schulter schaut. Und
auch Mourinho.
Mourinho. Ja. Der ihm da hilft, aber trotzdem, das ist wirklich, wirklich, wo ich dachte, oh, das ist echt steckt viel Arbeit dahinter, weil von nichts kommt nichts.
Hast du gedacht, ja, der könnte das hauptberuflich machen, hast du gedacht?
Ja, man hört ja, man muss ja jetzt ehrlicherweise sagen, man hört ihn ja als klar Stimme des Fußballs und man hört ihn die Spiele analysieren und kommentieren und auch die Sprüche und die ganzen, wie durch die Medien geistern, aber da hängt echt viel Arbeit hinterher und das ist echt mal zu erwähnen und anzuerkennen.
Da kriegt jemand einen roten Kopf, Wolf, hä? So viel Lob.
Ja, es ist ja so, die Hauptarbeit steckt ja im Vorfeld. Also du musst ja, und wenn du über Nationalmannschaften sprichst, redest du in dem Fall jetzt über 26 verschiedene Spieler, wo die meisten in unterschiedlichen Vereinen stehen und gespielt haben, unterschiedliche Einsatzzeiten hatten, mit ihren Vereinen unterschiedlich abgeschnitten haben. Und das ist also zumindest mal so ein Grundstock, den ich zumindest mal vorrätig haben will, um den Zuschauer an die Hand zu geben. Und wenn es dann noch besondere Ereignisse gibt aus der Nationalmannschaftsvita, dann kommt das eben noch dazu. Und jetzt hatten wir zwei Jahre das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Das heißt, von den Ungarn kennst du den Salai, den Soloi, den den Gulaschi
und den anderen, der so ähnlich und den anderen, der so ähnlich heißt.
Und den Orban. Und die anderen spielen bei Ferencváros und Újpest und so oder in der polnischen Liga, Legia Warschau und so weiter. Alles Teams, die ehrlicherweise ein bisschen unter dem europäischen Radar fliegen. Und da muss natürlich ein bisschen Fleisch an Knochen bei den Leuten. Also ich muss die Haare erkennen und ein bisschen was wissen über sie. Also wer zum Beispiel die Standards schlägt von der einen und von der anderen Seite und so.
Das heißt, das ist jetzt beim Finale natürlich ein bisschen einfacher, oder?
Weil, klar. Weil die Italiener hast du ja immer, und es war jetzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft war es wesentlich einfacher. Und bei den Engländern, weil das sind ja Leute, die ich auch im täglichen Erleben quasi kenne, aus der Champions League oder aus der Bundesliga oder aus der Premier League oder aus der Primera Division oder so.
Wie seht ihr das Ganze? Also meine Wahrnehmung, ich bin ja dann auch jemand, der das dann auch bewerten muss, natürlich als Journalist, wenn wir jetzt so viele Experten haben. Also ich glaube, Experten gab es vorher wahrscheinlich auch, aber korrigiert mich, es ist eine mittlerweile ein buntes Potpourri an vielen ehemaligen Fußballern oder sogar noch aktiven Fußballern. Lars, dein Kollege Chris Kramer ist ja zum Beispiel auch unterwegs, schon war 2018 schon bei der WM dabei. Und jetzt hast du so Namen wie Matthäus ist schon länger dabei, Ballack hast du gerade genannt, Schweinsteiger und so weiter. Ist das ein neues Feld für Fußballer? Warum ist das jetzt so präsent? Für viele Ehemalige. Was glaubst du, was dahinter steckt?
Ja, weil viele davon sich heutzutage vernünftig ausdrücken können und natürlich den Sport ausgeübt haben für ganz lange Zeit und wissen, viele Situationen schon mal erlebt haben. Und das ist natürlich für den Zuschauer, glaube ich, eine schöne Sache, wenn dann einer im Studio sitzt, der erstens weiß, wovon er spricht, der ein bisschen Inhalt mitgeben kann von dem aktuellen Spiel, aber auch vielleicht so eine persönliche Note, persönliche Erfahrung mitbringen kann. Klar, wenn dann Weltmeister da sitzen hast, die von Brasilien erzählen oder von diesem Turnier verlauft, Vorbereitung, Mannschaftsgedanke, was so entsteht in so einer Zeit, dann ist das auch sehr interessant für den Zuschauer. Oder wenn der Michael Ballack da steht, der eigentlich der Größte war zu seiner Zeit und dann in England gespielt hat, die Mentalität von den Engländern kennt, die Deutsche kennt, so viel erlebt hat, so viele Turniere gespielt hat, ist natürlich für den Zuschauer sehr angenehm, auch aus seiner Sicht das mal zu sehen. Plus das ganze Wissen, das er hat, das er sich angeeignet hat über die Jahre.
Ja, das ist immer wieder natürlich auch ein spannendes Thema dann. Wie sehen die Leute aus? Ne? Was hat der Schweini wieder für einen Sakko an? Was ist jetzt mit seiner Uhr? Hätte er die tragen dürfen und so weiter?
Uhr. Er hat eine Uhr. Schweini hat eine Uhr. Das ist überraschenderweise, wahrscheinlich hat er nicht nur die eine, aber er hat halt nur eine an. Also,
ja. vielleicht hat er auch mehrere noch angehabt.
Ich glaube, das Interesse von den Zuschauern ist anders da geworden in der heutigen Zeit. Man hat ja auch jetzt auch Trainer, man hat Taktiktafeln. Früher war das nicht so ganz der Fall, da hat man Magnettafel genommen. Aber das Interesse ist heutzutage viel größer, ins Detail zu gehen. Man muss dann schon noch differenzieren. Das war auch bei mir bei dem Experten-Geschichte der Fall, dass man nicht zu sehr ins Detail geht, weil ja auch Leute vorm TV sitzen oder vorm Laptop, die jetzt das nicht so alltäglich gewohnt sind und vielleicht auch nicht dieses Verständnis haben. Deswegen muss man einen gesunden Mittelweg finden. Aber es sind ganz, ganz viele Menschen, die einfach interessiert sind an der Materie Fußball, Taktik, Umsetzung. Und dann ist halt geil, wenn du einen da hast, der wirklich auch das wöchentlich umsetzt oder umgesetzt hat.
Es ist halt maximale Glaubwürdigkeit. Also so ehrlich muss man sein.
Aber ist es so, Wolf? Ist es nicht, Entschuldigung, dass ich da einmal unterbreche, aber es ist ja, viele monieren ja genau das und sagen, okay, wenn ich da jemand hinsetze, der eben selber gespielt hat oder Spieler sogar noch ist, dann kann der ja gar nicht die Wahrheit erzählen. Der kann ja gar nicht, weil der will ja die Kollegen nicht in die Pfanne hauen und der will ja nicht, ne? Der will ja keine
Interviews. Also wenn ich jetzt mal Lars und mich nehme oder auch jetzt zum Beispiel mit Adi Hütter habe ich das Vergnügen gehabt, 90 Minuten zu gehen, Niederlande gegen Österreich. Ja, also die Menschen, die Profis oder Ex-Profis, die sind doch in der Lage, ganz anders Spielverläufe zu interpretieren. Das geht doch ohne, dass du irgendjemanden beleidigst oder in die Pfanne haust oder irgendwie schlecht redest. sondern es geht ja letztlich darum, den Zuschauer zu Hause irgendeinen Spielverlauf zu erklären oder näher zu bringen. Und das, finde ich, kann ein Trainer, ein ehemaliger Trainer, ein Profi, ein ehemaliger Profi sehr viel, noch sehr viel besser und sehr viel glaubwürdiger machen, als es ein Kommentator kann.
Weil er das ganze Leben lang gemacht hat, ne?
Absolut, ja. Absolut. Also wenn ich mit Lothar da sitze, Lothar erkennt das Foul, da hat der Abwehrspieler noch nicht zur Grätsche angesetzt. Und das ist dann schon einer mehr. Und wenn dann die Chemie noch stimmt, also ich hatte mit Adi Hütter, bis auf Hallo und guten Tag, haben wir jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt, aber ich hatte mit Adi Hütter das Gefühl, als wären wir seit 10 Jahren gemeinsam im Sommerurlaub. wenn das dann noch so harmoniert, Und jetzt, Lars und ich kennen uns ja jetzt auch schon einen Moment und schätzen uns sehr, also ich zumindest ihn, ja. dann weißt du, es gibt so eine persönliche Basis und es gibt eine persönliche Ebene und dann hast du ja auch noch eine unterhalterische Komponente.
Ja.
Also das sind halt zwei Jungs, die gucken das Spiel.
Ja.
Und der eine ist ja noch sehr viel mehr im Spiel drin, als der andere. Dafür hat der andere vielleicht, was so das Handwerkliche betrifft, einen mehr. Und das ist doch, also da kriegst du es doch rund, oder nicht?
Ja, sehe ich genauso. Vor allem, wenn du dann so als aus Trainersicht ist es vielleicht noch ein Tick einfacher, dann auch mal einen Spieler zu kritisieren, weil es auch deine tägliche Arbeit ist. Und als Mitspieler ist es zwar ein schmaler Grat, aber es geht ja nicht um einen Menschen zu kritisieren, sondern einfach nur die Leistung zu kritisieren. Das heißt, wenn dann ein super Laufweg vom Rechtsaußen, es kommt ein Flugball hinter die Kette, der macht einen super Laufweg, nimmt aber den ersten Ball schlecht mit und der Ball geht ins Aus, dann kannst du die Situation ganz einfach kritisieren oder analysieren, taktisch hernehmen, sagen, ey, super Laufweg, super Ball, das weiß er selbst, ohne jetzt einen Namen zu nennen, den ersten Ball nimmt er schlecht mit und deswegen verpufft die Chance. Und das sind so ganz normale Situationen, die du so kritisieren kannst, hey, schlechte Ballannahme, schlechte Technik, schlechter erster Kontakt, deswegen verpufft das Ganze. Das hat nichts mit dem Spieler zu tun, das ist einfach nur Fakten.
Mhm. Ja. Und der Spieler, dem das passiert, der weiß es ja auch. Also der ärgert sich ja in dem Moment genau darüber, dass er den ersten Kontakt eben suboptimal nimmt und dass eben das draus wird oder eben das nicht draus wird, was eigentlich gedacht war.
Ja, das ist ja absolut richtig, was ihr sagt. Und ich finde, das macht ja auch tatsächlich den Reiz aus. Und deshalb freuen wir uns ja auch zum Beispiel, ist ja nichts anderes, Wolf, wenn wir jemand wie Lars oder Toni Kroos bei uns im Podcast haben. Das machen wir ja auch vor allen Dingen deshalb, weil ihr uns halt andere Einblicke geben könnt oder die wir sonst halt nicht so haben. Also das sehe ich schon ein. Aber es gibt ja auch, um es mit Yogi zu sagen, es gibt ja auch genügend Beispiele, wo es dann eskaliert ist. Also in Deutschland jetzt wenige, aber mir fällt logischerweise Mehmet Scholl ein, damals zu Mario Gomez, der hat sich wund gelegen. Das ist ja bis heute ein Thema. Das ist ja der von dir, Lars, angesprochene schmale Grat wahrscheinlich. Ne? Wie weit kann ich gehen? Wie weit will ich vielleicht auch gehen? Wird da vielleicht auch meine alte Rechnung beglichen? Das kann ja auch alles sein.
Das war so die größte Sorge, will ich es richtig ausdrücken, die ich hatte, weil es ja alles live ist und du Publikum davor, dass ja etwas aus der Emotion heraus rausrutscht, was du normal sowas nicht sagen würdest. Aber ich glaube, wenn dann Deutschland spielt in so einem wichtigen Spiel gegen Ungarn und das Spiel, wissen wir alle, war jetzt nicht top, hatte ich schon Angst, dass aus der Emotion mal was aus mir herausprasselt, was ich vielleicht rational nicht so gesagt hätte, hab's dann gut im Griff gehabt. Weil du kennst ja die Jungs und du läufst ihnen öfters über den Weg und spielst gegeneinander und die sind ja alle nochmal eine Klasse besser und haben was erreicht in ihrem Leben. Das ist schon schwer, dann da nochmal den richtigen Ton zu treffen, aus der Emotion heraus. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich hatte. Aber wenn man dann drin ist und wenn man dann das vernünftig rüberbringt und sich ein bisschen konzentriert, dann passt es auch.
Ja, also das Thema, finde ich, ist spannend. Spannend ist aber auch die nächste Frage von Uwe Waveman, der uns geschrieben hat. Und da du ja, der Uwe Junge, da du ja treuer Hörer auch bist, Lars, unseres Podcasts, sagt dir ja wahrscheinlich Lapin Kulta auch was, oder?
Was?
Lapin Kulta, das finnische Bier.
Oh, jetzt bin ich
ja, hier. Ja, das, Ja, es ist schon ein bisschen länger her. Lapinkulta ist eine finnische Biersorte, zu der es eine ganz lustige Geschichte gibt. Und die ist in unserem Podcast irgendwann mal erzählt worden und aufgetaucht. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen verselbstständigt und führte dazu, dass Wolf und ich am Ende, ich glaube, wie viele Paletten waren es, Wolf? Fünf Paletten aus Finnland geliefert bekommen haben, die wir unter unseren Hörerinnen und Hörern verlost haben. Und die Frage von Uwe Waveman ist, trinkt ein Profi wie du, Lars, auch ab und zu mal ein Lapinkulta? Und wenn ja, wann?
Ein Profi wie ich trinkt natürlich auch ab und zu mal jetzt nicht Lapinkulta. aber natürlich gibt es auch Momente. Man muss schon wissen, und ich glaube, jetzt habe ich auch schon ein paar Jahre hinter mir, um das richtig einschätzen zu können, wann es mal genehm ist, ein Glas Wein oder ein Bier zu trinken. Natürlich, wenn die Pause ist, man trifft... Ich hatte eine unfassbar schöne Sommerpause jetzt mit in der Heimat, gerade nach diesem nicht ganz einfachen Jahr für alle, haben wir viel Zeit in der Heimat verbracht mit Freunden, Familie, Großfamilie. Und dann ist natürlich auch mal einen schönen Sommertag, dass du bei jemandem im Garten sitzt und mal ein Glas Wein trinkst. Das kommt auch mal vor, oder auch nach einem Heimsieg, dass du mit einem, keine Ahnung, Mitspieler dich nochmal zu Hause triffst oder irgendwo und mal ein Bierchen trinkst. Das ist, spricht auch überhaupt nichts dagegen. Und ich finde auch nicht, dass es ein großes Tabuthema ist, mal ein Bier zu trinken oder mal ein Glas Wein zu trinken. Muss halt immer zur richtigen Zeit sein und muss ein bisschen die Situation richtig einschätzen. Und dann kommt man auch absolut damit klar und habe ich auch gar kein Problem damit, wenn da mal einer ein Bierchen trinkt.
Bist du eher Wein oder eher Bier? Oder beides?
So gemischt. Wie wir. So wie am wir. Bier, Weiß, Rot, egal. Gemischt. Nein, ja, wirklich beides. Also ich trinke auch gerne mal nach einem Sieg ein Siegerbier, aber ich kann auch mal gerne in einem gemütlichen Abend ein Glas Wein trinken.
Dann aus deiner Heimat auch Wein? Oder?
Ja, klar. Also ich komme aus der Region da, Karlsruhe, Heidelberg. Ein schönen
badischer Wein von der Sonne Wein. Verwöhnt.
Ja, richtig, sowas. Das kriege ich auch. Aber ich bin da offen. Deutsche Weißweine, gerade aus der Pfalz, auch hier mit Tobi Sippel, unserem Kollegen, der ab und zu mal was aus der Pfalz mitbringt. Da haben wir schon gute Tropfen.
Das ist so der Weinexperte bei euch im Team.
Ja, die wachsen ja auf da drüben in der Pfalz mit den
Da wirst du quasi in die Puller, in die Babypuller.
Ja, kriegen. Genau,
deswegen. Mit der Muttermilch. Gibt es die Boxbeute.
Ohne da jemandem zu nahe zu treten, glaube ich, können wir das abbauen. Bring doch mal einen Pfälzerroy mit.
Du hast gerade deine Sommerpause angesprochen, Lars. Ihr habt jetzt einen neuen Trainer. Es war ein aufwühlendes Jahr. Und ihr habt vereinbart mit dem neuen Trainer, der übrigens auch gesagt hat, dass du Kapitän bleibst, dass du nicht zu Olympia fährst. Ist das eine Entscheidung, die dir am Ende schwer gefallen ist oder die du gemeinsam mit allen Beteiligten dann irgendwie getroffen hast? Weil du hast mir ja schon mal erzählt, dass es auch noch ein Traum gewesen wäre, wie wahrscheinlich für jeden Sportler so ein Turnier bei der größten Sportveranstaltung der Welt mal dabei zu sein.
Ja klar, man muss sagen, es ist schon ein Riesenereignis, ein echt cooles Event. Natürlich sind dieses Jahr ein paar Gegebenheiten die wir uns, glaube ich, alle anders gewünscht hätten. Aber so ist es halt, wir wollen da nicht meckern. Wir sind froh, dass wir das alles ausüben dürfen und hoffen natürlich auf Besserung. Grundsätzlich ist es so, dass in Tokio momentan jetzt noch nicht die Gegebenheiten sind, wie wir uns dieses Turnier oder dieses Event Olympia alle gewünscht hätten, auch alle Sportler hätten verdient. Und dann muss man auch ein paar Sachen beachten, was den Verein betrifft. Und haben uns ausgetauscht die letzten Wochen und sind einfach zu dem Schluss gekommen, dass ich die Vorbereitung ganz normal hier bei der Borussia mache und mich dann voll und ganz auf die neue, nicht ganz einfache und auch nach der letztjährigen schwierigen Saison drauf vorbereite. Und ich muss sagen, ist absolut okay und ich freue mich auch wirklich jetzt auf die nächsten Wochen, wenn die anderen Jungs wieder zurückkommen, hier eine gute Basis zu legen für eine erfolgreiche neue Saison.
Das heißt, ist das auch so eine Entscheidung, sage ich mal, als Kapitän tatsächlich, als Vorbild gewesen, um vielleicht auch zu zeigen, ich gehe da vorweg?
Nein, das hat jetzt gar nichts mit zeigen oder irgendwas. Das sind persönliche Dinge, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe mich ausgetauscht, wie gesagt, mit den Verantwortlichen vom Verein, ein paar Gegebenheiten begutachtet, respektiert und sind ganz normal zu dem Entschluss gekommen, dass es, glaube ich, für mich und für meine persönliche Situation auch ganz gut ist, wenn ich die komplette Vorbereitung hier bei der Borussia mache.
Okay.
Ja, aber man muss es ja nach wie vor unter Pandemieaspekten sehen. Ja. Ne? Also du kannst es ja nicht völlig außen vor lassen. Also auf der einen Seite natürlich zu sagen, großer Traum, sportliche Herausforderung, es ist ja wie bei der Europameisterschaft jetzt aus, wären andere Olympische Spiele als die, die wir kennen. Unterm Strich, glaube ich, wenn die deutsche Mannschaft ins Finale käme, wäre das DFB-Pokalwochenende betroffen. Das ist der eine Punkt. Ich glaube, den könnte man vielleicht sogar noch vernachlässigen. Aber der zweite Punkt ist halt Vorbereitung und dass du eben nicht weißt, unter welchen Umständen der kommt jemand aus Japan dann zurück. Ist das dann Risikogebiet oder
Quarantäne
nicht? Musst du dann
so
irgendwelche
weiter.
Quarantänesituationen beachten? Also das ist ja dann ein Konglomerat an Unwägbarkeiten letztlich, was auf die Vereine zukommt. Also ich kann dann schon verstehen, dass gerade bei wichtigen Spielern oder zentralen Figuren oder Kapitän beispielsweise dann auch der Verein zumindest das mal kritisch hinterfragt und dass man dann auch zu einem gemeinschaftlichen Entschluss kommt, es eben nicht zu machen.
Aber ja. Ich hatte da einen sehr offenen Austausch. Also es war jetzt nicht so, dass wir den Verein da irgendwann in Pranger stellen können. Das war wirklich ein offenen, ehrlichen Austausch. Die Entscheidung haben wir dann schon gemeinsam gefällt.
Ja. Das passt ja perfekt zur nächsten Frage von Tracked Born oder Boom, Bom, Tracked Bom. In dem schnelllebigen Fußballgeschäft, ist da noch eine Loyalität und ein persönliches Verhältnis, wie es bei euch in Gladbach immer zu Max Eberl nachgesagt wird? Ist das überhaupt noch möglich und wie ist dein persönliches Verhältnis zu Max Eberl?
Ja, also Max ist sehr gut. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Grund damals für mich überhaupt hierher zu Borussia zu kommen. Ich habe mir damals viel Gedanken gemacht und hatte dann mit Max Eberl, Lucien Favre und Steffen Korrell drei Personen sehr engen Draht und viele Gespräche geführt, wo ich einfach ein gutes Gefühl hatte, dass ich wusste, unabhängig von den Trainern, die herkommen, sind da Personen am Werk, die eine Idee haben, die sich zusammengesetzt haben, glaube ich 2010, 2011 nach diesem Relegationsspiel, die alles hinterfragt haben, die sie neu aufgestellt haben und die eine Idee hatten für den Verein. Was passt zu dem Verein? Was passt zu den Leuten, die herkommen? Was passt zu den Mitarbeitern? Und das zu 100% umsetzen wollen und sich voll identifizieren mit diesem Club. Und das war so ein wichtiger Punkt für mich, damals hierher zu kommen. Und der Max hat, das hat sich bestätigt in den letzten siebte Jahr schon, wo ich hier bin. Wir sind durch, ja, viele, viele tolle Momente gehabt gemeinsam, aber auch den einen oder anderen schwierigen Moment gehabt. Und auch da haben wir immer wieder ein sehr, sehr offenes, ehrliches Verhältnis zueinander gehabt, haben die Dinge angesprochen, haben die Dinge bearbeitet. Dann gibt es auch mal Diskussionen, aber mit ihm kann man wirklich über viele Dinge reden, analysieren, sprechen. Und meistens geht es am Ende dann immer auch gemeinsam das Ding anzupacken, egal wie es dann auch ausgeht.
Aber ihr seid ja beide auch, ich kenne euch beide ja nur auch ein bisschen, da kann es aber auch mal rumsen, oder? Weil ihr beide auch durchaus dann eure Meinung beharrt. Gehört das dazu dann? Das ist auch.
Ja, absolut. Ich finde auch konstruktive Diskussionen kann es geben und da kann man auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Und klar, der Max ist schon der absolute Chef hier, was den sportlichen Bereich betrifft. Und trotzdem hat er immer ein offenes Ohr für uns Spieler und klar ist er öfters mit mir auch im Austausch und dann waren wir auch schon mal unterschiedlicher Meinung und trotzdem ist das dann nicht so, dass man ja, sich nicht mehr in die Augen guckt oder so, dann geht man das an, dann tauscht man sich aus, dann bespricht man manche Dinge und dann versucht man dann eine Lösung zu finden und so war es die letzten Jahre eigentlich immer und deswegen, das hat uns dann auch in den schwierigen Momenten so ein bisschen zusammengeschweißt, aber ich glaube, solange der Max hier ist bei Borussia, ist der Verein einfach gut aufgestellt.
Wolf, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja. Ich höre zu.
Weil die nächste Frage, die hätte, glaube ich, auch von dir kommen können. Ich weiß nicht, ob du dir ein Pseudonym gegeben hast, Wolf. Heißt du etwa Freile 1981 möglicherweise?
Nein, Freile?
Freile 1981. Die Frage ist tatsächlich mehrfach gestellt worden, was mich sehr überrascht hat. Und die Frage lautet, wann wechselst du endlich zum 1. FC Köln, Lars?
Nee. Ich habe meine Persönlichkeiten diesmal nicht ins Rennen geschickt.
Ich wollte gerade sagen, aus Respekt vor Wolfus gebe ich sogar eine Antwort auf die Frage, normal hätte ich gesagt, löschen nächste Frage. Aber das wird nicht zustande kommen.
Das wird nicht zustande kommen. Das ist auch wenig überraschend, die Antwort, ehrlicherweise. Ich würde noch eine hinterher schieben und dann, glaube ich, können wir das mit den Fragen dann auch abhaken und dann kann Wolf auch wieder mitmachen.
Ich mache mit, ich höre zu. Wenn ich was weiß, melde ich mich.
Wie in der Schule, ne? Früher.
Ja.
Joa Brasil 1977 hat gefragt, was war dein absolut emotionalstes Tor in deiner Karriere?
Das ist so ein bisschen kategorisch vereinstechnisch. In Hannover hatte ich natürlich dieses Tor in Kopenhagen damals, was passend und stellvertretend für die ganze Europazeit heute noch ist, weil es auch die erfolgreichste Zeit des Vereins war. Und bei Borussia.
Und für den Song, Entschuldigung,
wenn ich den Song natürlich. Ja. Und bei Borussia, wie so eine kleine Kategorie, es war das erste Tor in der Champions League für den Verein zu schießen in der Geschichte, war natürlich Wahnsinn, was hier los war im Borussia Park gegen Manchester City zu Hause. Dann der Dreierpack in Florenz auswärts, was mir ein eigenes Zimmer hier beim Hotel beschert hat, was, glaube ich, auch noch länger geht, weil wir verschiedene Themenzimmer haben und ein Themenzimmer ist wirklich die Florenzreise. Und eins in der Bundesliga, richtig geil, weil wir gerade beim Thema sind und einen kleinen FC-Fan in der Runde haben, das 3-2 in Köln kurz vor Schluss auswärts mit Dieter Hecking damals, weil das einfach gepasst hat. Wir waren richtig gut, steht es auf einmal 10 Minuten vor Ende 2-2, keiner weiß warum, aber Derby kann alles passieren. Dann auswärts schießt er das 3-2, 86, 87 glaube ich, 5000 Gladbach-Fans, danach hatten wir noch Mannschaftsabend, nächsten Tag frei gehabt, also hat alles gepasst, das war ein richtig geiler Moment hier bei Borussia.
Da gab es auch mal einen Lapinkulta danach.
Genau, nicht nur eins.
Ja, vielen Dank nochmal für eure Fragen. Gerne wieder beim nächsten Mal, wenn wir einen Gast da haben. Wir wollen aber vor allen Dingen auch noch ein bisschen über die EM plaudern, logischerweise. Weil wir sind ja noch mittendrin. Also steht noch ein Finale an. Ich weiß nicht, wie habt ihr gestern Abend das zweite Halbfinale erlebt und wie habt ihr vor allen Dingen die spielentscheidende Szene gesehen, wo sich ja bis heute noch die Experten, wo wir wieder bei Experten sind, und Geister streiten.
Lars, fang an.
Ich soll anfangen. Zur Szene selbst, ich habe natürlich im ersten Moment gehofft, er lässt einfach weiterlaufen, dann wäre es niemals zum Elfmeter gekommen. Ich glaube nicht, dass der VAR eingegriffen hätte und gesagt hätte, da ist ein klarer Kontakt, das ist eine klare Fehlentscheidung, das ist Elfmeter. Andersrum, ich habe das Interview von Sterling gehört danach, der sagt, er kommt mit vollem Tempo, kriegt einen Schlag in den Knie, er geht ins 1 gegen 3 rein, kriegt einen Schlag aufs Knie, was ihn zum Wanken bringt und dann fällt er. Er pfeift und der sagt auch, er könnte niemals zurücknehmen, weil es keine klare Fehlentscheidung war.
Deswegen, das heißt, einmal unterbrochen, Lars, also du unterscheidest quasi als Fan oder als Zuschauer, sagst du, eher keiner, als Spieler kannst du vielleicht nachvollziehen, dass es dann doch, weil du die Situation kennst.
Ich hätte von vornherein gesagt, kein Elfmeter, aber nach der 6., 7., 8. Zeitlupe, wo er das Knie trifft, sag ich, kann er nicht, also ich finde nicht, dass er es zurücknehmen kann. Wobei bei so einem wichtigen Spiel musst du dir als Schiedsrichter vorher 100% sicher sein, dass du den Elfmeter gibst, dass es ein klarer Elfmeter ist und da gibt es nichts dran zu rütteln. Und in der Situation, finde ich, hat er falsch entschieden, hätte er weiterlaufen müssen und hätte, wenn es ein klarer Elfmeter gewesen wäre, hätte sich der VAR gemeldet und dann hätte man Elfmeter pfeifen können. Das ist meine Meinung. Und zum Spiel selbst bin ich... Klar, viele haben natürlich denen die Daumen gedrückt nach diesen unglaublichen Umständen, wie sie sich da ins Halbfinale gekämpft haben. Und die waren auch stehen K.O. Aber ich war, klar, England ist im Finale und es war eine Riesenstimmung und super. Die englischen Fans, die da gefeiert haben, ist natürlich fragwürdig, aber schön zu sehen erstmal, diese Stimmung. Aber ich war ein bisschen enttäuscht von den Engländern wieder mal, weil sie einfach wirklich so viel Qualität auf dem Platz haben und so einen einfachen Fußball spielen. Klar, die haben es gewonnen, die haben auch sich im Viertel- und im Achtelfinale gegen uns durchgesetzt, aber keine Ahnung, der Pickford, da steht der Stones und der Maguire am 16er um den Spielaufbau und die hauen jedes Mal den Ball lang ins Kopfballduell, wo ich mir einfach wünsche oder hoffe, dass sie den kurz ausspielen, sich da eine Idee hinterlegen und da versuchen, sich da irgendwie spielerisch zu befreien. Da waren es die Ideen, gerade in der ersten Halbzeit, haben es phasenweise richtig gut gemacht über Christensen, Westergaard, da hinten raus, Heuberg hat mir richtig gut gefallen, angetrieben.
Ja.
Nicht so zwingend, aber die haben versucht, so einen gewissen so einen Stil reinzubringen, so eine gewisse Ballstaffetten reinzubringen und dem Spiel den Stempel aufzudrücken und die Engländer halt nur mit Wucht und individueller Qualität dann, wie sie auch das Tor machen mit Kane und Saka, so vereinfacht und nicht so dieses ganze Qualität, dieses ganze Repertoire, was sie eigentlich im Team haben, haben sie nicht so am Platz gebracht und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, aber sie sind im Finale, das gibt ihnen recht, deswegen alles okay, interessiert keinen, was ich sage heute, aber meine persönliche Meinung ist, es ist ein bisschen einfach von England, ein bisschen enttäuscht von ihrer Art und Weise.
Wolf.
Ja, hab nicht so viel hinzuzufügen. Also ich finde auch, dass es den Elfer nicht hätte geben dürfen. Ich fand Schiri stand gut. Also vom Gefühl her, ich als Schiedsrichter hätte laufen lassen, weil ansonsten hat der Makeli gut gepfiffen. Also lass doch laufen und wenn du wirklich total daneben liegst, dann greift sowieso der VAR ein. Deshalb den Pfiff habe ich nicht verstanden. Und dadurch, dass es ist eigentlich schade, dass durch so eine Aktion das Spiel oder so eine Entscheidung dieses Spiel entschieden wurde. Ich finde, dass England verdient im Finale steht. Ich fand sie über die 120 fand ich sie besser als Dänemark. Ich finde, das ist ein Top-Finale, auf das ich mich extrem freue. In England sind Zentnerlasten gefallen von sämtlichen Schultern alle. Also da war wirklich Leinen los und ich glaube, seit dem Deutschlandspiel wissen die, es geht alles. Also seit die Dämonen besiegt sind und beim Deutschlandspiel hat's ja wirklich das Gefühl, Zeuge zu sein bei einem Exorzismus, so wie da die Post abging. Und da waren 40.000, jetzt waren 60.000 und ich glaube, Sonntag im Finale sind dann auch 60.000. Die scheinen mir so ein bisschen getragen von allem. Und trotzdem bin ich jedes Mal überrascht, wenn ich auf die Bank gucke und sehe Foden und sehe Sancho und sehe Bellingham und sehe so unfassbar viel Qualität im fußballerischen Bereich. Der Gareth Southgate wählt einen sehr individuellen Ansatz. Und solange er so die Spiele gewinnt, macht er vieles richtig. Also die Ergebnisse geben ihm recht. War das gestern das erste
Gegentor?
War es gestern das erste Gegentor? Oder?
Ja, war's.
Ja. Ja. So, die sind seit so und so viel, seit dem 30-jährigen Krieg gefühlt ungeschlagen. Also er muss richtig machen. Was sich nicht auf den ersten Blick erschließt, wenn du auf die Bank guckst und so viel Qualität siehst.
Ja, es ist vieles, was ihr gesagt habt, würde ich auch unterschreiben. Vielleicht einmal noch ergänzend. Ich war ja im Wembley dabei gegen Deutschland und um da vielleicht noch mal zwei Sätze zu verlieren. Es ist wirklich unglaublich, was dann danach los war, Wolf, ne? Was du beschrieben hast. Ich habe auch das Gefühl, das hat so viel ausgelöst bei denen in der Mannschaft, im Stadion, bei den Fans, im Land, wahrscheinlich auch bei allen, die vom Fernseher dabei waren, diesen Fluch, diesen Mythos endlich besiegt zu haben, Deutschland zu schlagen bei einem Turnier, in einem K.O.-Spiel und dann jetzt noch das Finale im Wembley zu haben, ist natürlich, mehr geht natürlich nicht, besser geht nicht. Besser geht nicht, muss man an der Stelle ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz müssen wir auch darüber reden, dass es nach wie vor grenzwertig ist. Ne? Natürlich macht das Spaß. Ich fand es auch geil, dass da 40.000 waren und du eine Stimmung hattest, als wären 100.000 da gewesen. Aber wenn du die Bilder dann siehst und jetzt auch die Zahlen wieder siehst, dann ist es natürlich eigentlich unfassbar, dass man da jetzt 60.000 nochmal bei den Halbfinals und im Finale reinlässt.
Ja.
Und ich glaube,
ja, sobald du anfängst, das zu hinterfragen, wird's eng.
Ja, genau. Und dann, genau. Und dann werden halt viele Sachen eng. Und das ist halt so schade, weil ich finde, dass die Europameisterschaft sportlich total Spaß gemacht hat und auch noch Spaß macht. Aber dass es halt irgendwie alles so diesen Makel hat, aufgrund der Umstände, ne? Und auch der Sachen, die dann nebenbei noch so passiert sind mit Regenbogendiskussion und irgendwelchen ungarischen Hooligans und so weiter. Also das ist dann so ein bisschen der Makel, der haftet an diesem Turnier.
Ja, ja, das ist so. Das bleibt, aber das zeigt wie die UEFA ist. Also das zeigt den wahren Charakter der gesamteuropäischen Organisation in ganz vielen Bereichen. Und das zeigt aber auch, und das darfst du nicht unterschätzen, es zeigt die Kraft, die dieser Sport hat.
Ja, aber dieser Sport ist halt nicht mehr unpolitisch, ne? Das ist ja das, was uns immer
Funktionäre
und Verbände für dumm verkaufen wollen und sagen, Sport hat mit Politik nichts zu tun. Das ist ja am Ende nur ein Alibi, um sich aus gewissen Themen raushalten zu müssen, aus meiner Sicht. Und der Sport ist so politisch wie noch nie. Und das hat sich auch bei dieser EM gezeigt, aus meiner Sicht.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist, wenn du siehst, wie die Italiener, wie dieses Land ausrastet.
Mega.
Ja. Ich meine, die waren 18 nicht dabei. Das ist ja, du darfst es halt nicht hinterfragen, weil dann wird's eng. Nochmal, wenn du siehst, wie die Engländer Deutschland geschlagen, erstmal seit 66 im Finale. Also die Kommentatoren, ich habe Boris Johnson gesehen, Gary Lineker, der Spruch wird zu Grabe getragen. Es ist immer noch 11-11, aber England gewinnt. So. Also das sind alles so kleine Parameter, wo ich sage, naja, wenn ich jetzt nur die romantische Seite habe und drauf gucke, dann zaubert mir das ein Lächeln ins Gesicht.
Ja.
Wenn ich die Gesamtsituation sehe, muss man's deutlich kritischer sehen, meiner Meinung nach.
Genau so ist es.
So ist es.
Deshalb,
ja.
Oder? Sorry, Lars.
Ja, nee, alles gut. Ich habe gedacht, so ist es ja bei uns Spielern genauso. Also wirklich, die Sehnsucht ist ja größer wie als je zuvor, mal wieder vor einem Publikum zu spielen, vor Stimmung zu spielen. Und ich glaube, die Jungs auch bei der Euro haben das natürlich genossen und haben sich da gefreut und haben auch die Umstände genutzt, wenn man sieht, was für eine Freude die Spieler haben, nach dem Spiel mit den Fans zu feiern oder mit dieser Atmosphäre, in die Atmosphäre einzutauchen, egal ob es jetzt in Wembley war, ob es vorher in Italien war oder in Dänemark oder das war ja unglaubliche Bilder. Mhm. Und den Moment versuchen wir alle, wir Sportler, die Leute, die gucken, wir versuchen den alle aufzusaugen, versuchen den ein Stück weit zu genießen und sind so ein bisschen emotionalisiert in der Situation und freuen uns einfach so ein Stück weit, so Sehnsucht nach diesem normalen Leben, normalen Umständen. Und dieser Sport hat eh eine große Ausstrahlungskraft und dann noch unter den Umständen ist natürlich super. Aber wie Wolf sagt, wenn man sich dann eine ruhige Minute nimmt und mal darüber nachdenkt und mal ein paar medizinische Aspekte zur Hand nimmt, dann ist das natürlich alles mehr als fragwürdig. Und Fußball war noch nie so politisch wie heutzutage aufgrund der aufgeklärten Gesellschaft, der sozialen Medien, der Reichweite, ja, der einzelnen Spieler. Du hast ja als einzelner Spieler eine unglaubliche Macht und unglaubliche Reichweite heutzutage, um Botschaften in die Welt zu senden. Und viele Spieler gehen damit echt sehr, sehr gut um. Große Verbände streuen sich da noch ein bisschen und haben da ein paar Schwierigkeiten, weil natürlich ganz andere Probleme und Thematiken das mit sich zieht, wissen wir alle von. Aber grundsätzlich ist natürlich das für uns als Zuschauer und für den Fußballer selber erstmal ein sensationelles Bild, in einem Stadion mit 60.000 verrückten Fans mal wieder Fußball zu sehen.
Ja, absolut. Das, wisst ihr, was das schönste Plakat war, was ich gesehen habe, war bei den Italienern, die schon mal Richtung Finale geschaut haben beim ersten Halbfinale und hatten ein Plakat dabei, da stand drauf, bitte hört endlich auf, Ananas auf Pizza zu packen. Das fand ich überragend, ehrlicherweise. Lass uns noch aufs Finale schauen. Am Ende wäre Italien, ich glaube, da sind wir uns alle einig, habe ich bei euch zumindest auch rausgehört, weil ihr die Engländer euch auch, wie mich auch, nicht komplett überzeugt haben, wäre schon der verdiente Europameister, oder? Wenn man das ganze Turnier betrachtet.
Die Italiener?
Ja.
Pah, ich wüsste nicht, wer es mehr verdient hat, ehrlich gesagt.
Ja.
Also die Italiener scheinen zu spielen mit der Kraft ihres Gesangs. aber das ist bei den Engländern ist das nicht anders. Also das wird ein akustisches Erlebnis jeweils schon bevor angepfiffen wird.
Zumal es auch die zwei der geilsten Hymnen sind, oder? Finde ich.
Ja, also die profitieren natürlich auch davon, ganz genau.
Wenn du dir die Schweizer Hymne mal anguckst, da schläfst du halt ein, da kannst du noch so laut singen.
Das ist jetzt auch bei uns, also wenn du unsere Forsch singst, mein lieber Schieber, ja. Die kannst du gar nicht Forsch singen. Ja,
ja, und dann gibt es ja noch, die Spanier haben, glaube ich, gar keinen Text, da wird es dann auch schwierig. Ja. Ne? Also.
Das ist dann la la la. Das ist dann la. Ich könnte aber nicht sagen, wer es mehr verdient hat. Also ich finde, beide müssen sich nicht dafür entschuldigen, dass sie das Finale erreicht haben. Zwei große Nationen, die Herangehensweise bei den Engländern, darüber haben wir schon gesprochen. Italien vollkommen untypisch für das, was das Klischee sagt. Also gegen alle Klischees gewissermaßen. Das macht es dann deutlich ansehnlicher, weil es halt nicht mehr so ergebnisorientiert ist, sondern eher lebensbejahend. Und ich glaube, dass wir ein großes Finale vor der Brust haben und dass es jeder gewinnen kann. Und wer es dann gewinnt, hat's verdient. Ja.
Lars, du bist ja auch ein Emotionsspieler, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Jetzt gab es diese Szene, also wir haben gerade über die Hymne gesprochen, wo man jedes Mal Gänsehaut bekommt, wenn man die Italiener da mitgrölen sieht, glaube ich. Man sagt der Mannschaft ja auch nicht umsonst nach, dass sie auch über die Mentalität kommt. Es gab diese legendäre Szene vor dem Elfmeterschießen gegen Spanien, wo Chiellini dem Jordi Alba in die Backe kneift und ihn danach noch herzhaft an die Brust nimmt und sagt so nach dem Motto, so Junge, jetzt hauen wir euch raus. Macht das was aus? Glaubst du wirklich, dass das so ist? Oder wie viel kann Mentalität noch beeinflussen auf so einem Niveau?
Ja, erstmal dachte ich auch in der Szene, wow, der ist ja richtig gut drauf. Aber der wusste natürlich auch, dass er nicht schießen muss.
Ja, stimmt.
Nee, Spaß. Also, dass er so locker drauf ist, in so einer Situation nochmal ein bisschen positive Energie an die Jungs verbreiten oder so. Da nur den einen oder anderen Scherz gehabt mit Jordi Alba. Er war sich seiner Sache sehr sicher und hat da versucht, nochmal eine gewisse Lockerheit reinzubringen. Aber natürlich, so ein Weltspieler, der schon so viel erreicht hat und so viel Erfolge gefeiert hat, für den ist das natürlich auch was Großes, aber er kann es zumindest ein bisschen einfacher einschätzen mit der ganzen Sache. Und natürlich ist Mentalität ein großes Thema, was Fußball, was so eine Mannschaft betrifft. Aber es gibt unterschiedlichste Arten von Mentalität an den Tag zu legen. Ich glaube, Bonucci und Chiellini ziehe ich den Hut vor, wie alle anderen momentan in Europa auch, weil sie es einfach perfektionieren, ihren Fußball, den sie spielen, auf den Platz zu bringen und darüber hinaus eine Mannschaft vor sich zu formen, die genau weiß, auf was es ankommt, die genau weiß, was es für Ziele gibt und wie man sich verhält, um so ein Ziel zu erreichen. Und deswegen haben wir auch alle dieses positive Bild vor den Italienern, die Christian Streich hat gesagt, die halten den Laden zusammen. Und das finde ich eigentlich richtig, das richtige Wort, weil da weiß jeder, wenn ich da marschiert und alles tut für den Erfolg, der spielt halt nicht. Und jeder bindet sich da ein in dieses Ding und zieht an einem Strang. Und deswegen sind die auch so begeistert und sind auch so erfolgreich.
Hat unserer Mannschaft das gefehlt?
Was heißt unserer Mannschaft? Ich hatte ein unfassbar gutes Gefühl, was die Zusammenstellung, was die Mannschaft ausgestrahlt hat, wenn man so ein bisschen reingehört hat, wenn man auch, klar, das ist jetzt klischeehaft, aber wenn man so die sozialen Netzwerke ein bisschen begutachtet hat, hat so einen gewissen Zusammenhalt gespürt und hat man auch gemerkt. Und mit dem Portugal-Spiel ist so ein Ruck durchs Land gegangen und da habe ich auch gedacht, geil, Ungarn war dann so ein kleiner Dämpfer, aber ich war so positiv gestimmt für das England-Spiel und das war das erste Mal seit gefühlt, 18 war nichts vorher, keine Ahnung, wo man so wieder richtig emotionalisiert war von der deutschen Mannschaft, dieses England-Spiel so richtig mal wieder entgegengefiebert hat. Und da war die Enttäuschung natürlich groß, dass man gerade gegen die Engländer in Wembley mit den Bildern, mit der Historie, dass man da dann ausscheidet. Ich glaube, das hat allen Deutschen sehr, sehr weh getan.
Zumal ja.
Hast du auch das Gefühl gehabt, dass Jogi Löw am Ende so ein bisschen hilflos gewirkt hat? Also weil das war so ein Punkt. Ich habe die Wechsel, da haben wir auch im Spiel drüber gesprochen, die Wechsel Ungarn nicht hundertprozentig verstanden und er hat, fand ich, auch gegen England so einfach geschehen lassen.
Ja, ich glaube, es ist jetzt mir nicht erlaubt, hier groß zu urteilen, was Jogi Löw für Fehler oder was er da für Dinger gemacht hat, die man vielleicht als normaler Fußballfan nicht versteht. Aber grundsätzlich schon so, dass man sich so durch die Blume mitbekommen hat, dass der ein oder andere sich vielleicht eine oder andere Position gewünscht hätte, dass nicht ganz so zufrieden war mit der ganzen Situation, ohne dass ich irgendwas weiß aus persönlichen Gesprächen. Das ist nur das, was man so durch die Medien oder durch die Pressekonferenzen erfahren hat, dass nicht jeder auf seiner Lieblings- oder absoluten Top-Position gespielt hat. Und dass man sich natürlich ein bisschen mehr Einfluss gewünscht hätte, gerade wenn das Spiel dann mal gegen einen läuft, wie es jetzt gerade gegen England der Fall war. Und dass die Umstände dann da ein bisschen dazu gespielt haben, der entzürnte deutsche Fan, der sowieso unzufrieden war mit der Situation, 1-0 hinten gegen England und dann dieser späte Wechsel, fällt das 2-0, kam natürlich alles zusammen, aber wir haben das natürlich nicht verstanden, warum nicht früher gewechselt wurde, warum nicht früher was geändert wurde, gerade nach dem 0-1. Das sind so die Fragen, die sich dann jeder einer stellt.
Ja, ich hätte sogar ergebnisunabhängig gesagt, weil ich mir dachte, nach 60 Minuten, so, wo will er hin? Also, was ist der Plan? Was steckt dahinter? Also, wenn du irgendwie versuchst, auf 0-0 zu spielen oder versuchst, kein Gegentor zu bekommen und du bekommst dann eins, dann musst du ja in irgendeiner Form reagieren. Oder lässt du es erstmal laufen, du guckst es eine Stunde an und was ist dann die nächste Ausbaustufe? Also, zündest du dann, weiß ich nicht, frische Außen und es ist ja alles schon mal in epischer Breite durchdiskutiert. Ich fand, dass Thomas Müller was Interessantes gesagt hat, ein Zitat, das auch durch die Presse gegangen ist, dass dieses Modell des etwas abwartenden oder reagierenden Fußballs, was offensichtlich für diese Europameisterschaft bei der deutschen Mannschaft ausgeschrieben war, gescheitert ist. Und das trifft es eigentlich relativ gut.
Ja, ohne es zu wissen, das kann man ja beim Namen, nee, da weiß es ja oder jeder spricht ja darüber. Natürlich haben sich viele gefragt, warum Joshua Kimmich auf der rechten Seite spielt und nicht im Zentrum oder Thomas Müller.
Ja, wobei, das kann ich nachvollziehen.
Oder
das
Thomas Müller nicht ganz auf der 10. Das sind schon die Fragen, die man sich dann stellt, wenn es natürlich nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat. England-Spiel die erste Viertelstunde fand ich gut, sind richtig gut reingekommen. Ja. Aber hinten raus hätte man sich schon gedacht, okay, man will vielleicht nochmal Impulse, nochmal was verändern. Aber der Bundestrainer wird sich schon dabei was gedacht haben und vielleicht versucht haben, das Ganze nochmal in die Länge zu ziehen, um hinten raus vielleicht durch die Kraft und durch die Wechsel dann hinten raus nochmal vielleicht das Ding auf unsere Seite zu ziehen. Und wenn das gut geht, und die Engländer war jetzt nicht so der Eindruck, dass die uns da an die Wand spielen und das Tor eine Frage der Zeit ist. Wenn das andersrum geht, dann liegen wir uns alle glücklich in den Armen, haben die Engländer wieder geschlagen bei einem großen Turnier.
Und es hat einen Wimpernschlag gefehlt. Ne? Müller läuft allein aufs Tor zu und in 99 von 100 Fällen macht er den. Da schiebt er ihn daneben.
Ja. Da wir es ja auch schon in der Nachspielzeit angelangt sind, aber mit Lars einen Nationalspieler noch vor der Flinte haben sozusagen oder vor dem Mikro, würde ich natürlich trotzdem noch gerne einen Blick nach vorne werfen, Lars. Also wir haben jetzt viel über das Turnier geredet und ich glaube, mittlerweile hat sich auch jeder in Deutschland dazu geäußert, was schiefgelaufen ist und was hätte besser laufen.
Und wer
schiefgelaufen ist. Wer schiefgelaufen ist, genau. Also, wenn wir nach vorne blicken, jetzt kommt Hansi Flick. Was glaubst du, wie groß wird der Umbruch ausfallen? Wie groß muss er vielleicht auch ausfallen? Oder ist das italienische Beispiel vielleicht sogar ein Stück weit ein Vorbild, dass man sagt, okay, Mancini hat es damals, als Italien 2018 in Trümmern lag, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, hat er es geschafft, die Vergangenheit mit der Zukunft so ein bisschen zu mischen. Und Bonucci und Chiellini rennen da immer noch rum, aber dazu ein paar Leute, die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Zettel hatte. Ist das die große Kunst? Weil ich glaube, du wirst mir recht geben, der Grundstock ist ja da. Also wir müssen jetzt ja nicht die ganze Mannschaft austauschen.
Ja, natürlich. Also wir haben eine gute Nationalmannschaft. Natürlich, was auf der Strecke bleibt, ist ein bisschen die bei den letzten beiden großen Turnieren, dass wir nicht so weit gekommen sind. Das sind wir nicht gewohnt als deutsche Fußballnation, weil wir es gewohnt sind, immer weit zu kommen und unter Jogi Löw immer ins Halbfinale gekommen sind, was eine Riesensache ist, was für uns so ein bisschen zum Alltag wurde und wo wir 2018 total überrascht waren, dass wir können sogar in der Vorrunde ausscheiden. Das gab es ja noch nie, das kann uns ja gar nicht
passieren. Geht, ne?
Das ist ja eine Regel, geht. Die eigentlich irgendwie muss ja irgendwo eine Statute sein, wo das verboten ist, dass wir ausscheiden. Und das war alles Neuland für uns und jetzt schon wieder. Und deswegen, ich glaube, Hansi Flick hat sich das ganz genau überlegt, der wird seine Idee haben, der kennt viele Spieler, der kennt die Nationalmannschaft, da hat man wirklich einen Top-Mann auf einer Top-Position. Der wird natürlich auch versuchen, ein gewisses ein bisschen was Neues mit reinzubringen, weil die letzten beiden natürlich nicht so gelaufen sind, wie wir es uns alle erhofft haben. Da wird er versuchen, neue Aspekte, seinen Fußball, den er sich vorstellt, vielleicht ein Stück weit reinzubringen, den einen oder anderen Spieler mit reinzubringen. Aber natürlich wird er auch viele von denen, die einfach gut sind, das ist unbestritten, dass wir viel Qualität haben, die einfach aufzubauen und mit denen das Ganze voranzutreiben, weil es ist ja schon in 12 oder 14, 15 Monaten ist ja schon die WM in Katar. Und dann das große Augenmerk 2024, die Europameisterschaft in Deutschland. Und da wollen wir natürlich top sein.
Mit Lars Stindl halt nochmal auf dem Platz oder eher als TV-Experte?
Ich glaube eher als TV-Experte.
22, machen wir die Vorweihnachtszeit komplett in Katar? Kann ich das so, ist das so...
Glühwein, wie die Umstände sind. Grundsätzlich hätte ich jetzt nichts dagegen, nochmal so eine Weltmeisterschaft vor Ort zu erfahren.
Ja. Okay, Lars, wir drücken die Daumen, dass das vielleicht nochmal klappt, auch für die kommende Saison. Das Wichtigste jetzt während der Vorbereitung, ihr habt ja auch schon jetzt die ein oder anderen Ausfälle. Lass uns da vielleicht noch einen Satz drüber verlieren, weil es jetzt gerade sehr aktuell ist. Ist natürlich jetzt nicht so ein schöner Start in die Vorbereitung, wenn sich direkt zwei Spieler verletzen, ne?
Ja klar, mit Breel Embolo haben wir jetzt alle beim Spiel gesehen. Als er da ausgewechselt wurde gegen die Spanier, wusste man schon, dass er sich da verletzt hat, was unglücklich ist. Aber wir sind ja hier in guten Händen. Der wird da top versorgt mit Manu Kone. War eine sehr unglückliche Aktion im Training. Aber auch das werden wir verkraften. Natürlich müssen wir jetzt ein bisschen arbeiten, ein bisschen was tun. Sind gerade nicht ganz so viele Spieler, aber auch die Umstände. Einen neuen Trainer kennenlernen, ein bisschen an der Kondition arbeiten, dann demnächst erwarten wir die ganzen anderen zurück. Wir haben ja echt viele bei der Europameisterschaft gehabt, viele Jungs, die jetzt in ihrem verdienten Urlaub sind. Freuen uns, wenn die zurück sind und dann so Richtung Trainingslager, nach dem Trainingslager geht es in die Feinarbeiten. Und dann hoffe ich, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind für den ersten Spieltag mit gleich einem richtig geilen Heimspiel gegen den FC Bayern. Ein Kracher.
Vor Zuschauern.
Ja, da sehen wir uns wieder. Also spätestens da sehen wir uns wieder. Ja,
und dann kannst du sagen, erklärt hat es gut, nur die Umsetzung, da haben wir es noch.
Damit der Stindl wieder zerrissen davon.
Sag mir nochmal schnell, wie sieht es
aus. Erster Kontakt, ja. Erzähl mir einen vom Pferd und selber.
Aber da mache ich mir bei dir keine Sorgen, ehrlich gesagt. Wie war so das erste Kennenlernen mit Adi Hütter?
Ja, sehr positiv.
Cooler Typ,
ne? Ja, absolut. Wir hatten im Vorfeld schon mal einen kurzen Kontakt. Und das war schon sehr positiv. Und jetzt auch die ersten Trainingseinheiten. Bringt ja noch seine zwei Co-Trainer mit aus Frankfurt, die auch einen sehr guten Eindruck machen. Das so, klar, am Anfang so ein bisschen kennenlernen, aber so viel Zeit will er gar nicht vergeuden. Direkt auf dem Platz gesehen, was er vorhat, was er sich vorstellt, so ein bisschen. Sind da gerade schon... In einer oder anderen Spielform sieht man das und auch im Umgang miteinander. Er versucht, die Jungs kennenzulernen. Er versucht auch so ein bisschen das Umfeld kennenzulernen, merkt man, um da optimal vorbereitet zu sein. Weil heutzutage ist ja nicht mehr einfach nur dein Ding durchziehen, sondern ein bisschen gucken, wie die Jungs sind, wie der Verein ist und so ein bisschen alles anpassen und dann seine Art reinzubringen. Und das, ja, da sind wir gerade in der Findungsphase.
Unterscheidet sich das sehr stark von Marco Rose oder baut das aufeinander oder gibt's Ähnlichkeiten, große Ähnlichkeiten?
Ja, also die ersten Tage sind schon ein paar Ähnlichkeiten zu finden. Ich will jetzt nicht nur auf die Red Bull-Schule zurückzuführen, aber es ist schon so, dass es viele kleine Spielformen, kurze Zeit, hohe Intensität, so diese viele Sprints in kurzen Formen, solche Dinge sind gefragt und trotzdem haben wir viele andere Komponente, was hier Borussia in den letzten Jahren ausgemacht hat, was Ballbesitzfußball betrifft und da versuchen wir eine gesunde Mischung zu finden dieses Jahr und die ersten Ansätze haben wir schon gesehen und ja, jetzt gilt es aber glaube ich erstmal ein bisschen den Körper topfit oder auf Vordermann zu bringen, eine gute Grundlage zu schaffen und dann Richtung Trainingslager geht es dann an die Feinheiten und an die Details, die dann wichtig sind für unser Spiel.
Okay. Wunderbar. Lars, du musst auch, glaube ich, gleich schon wieder auf den Platz, wenn ich richtig informiert
Training.
Bin. Schau schon mit dem Rast, die Schuhe schon an.
Nee, noch quasi. Nicht ganz,
aber gleich. Dann sich währenddessen umgezogen, wie sich das gehört. Also typischer Reporter-Stehsatz, Gruß an die Mannschaft.
Genau, Gruß an die Mannschaft, Gruß an die Familie, bleib gesund und bleib uns vor allen Dingen treu, auch wenn du nicht unser Gast bist. Bist jederzeit herzlich willkommen, auch mit dich mit Kritik an uns natürlich zu melden. Also fühl dich dazu aufgerufen. Vielen Dank, dass du da warst und bis demnächst.
Danke, hat Spaß gemacht. Schöne Grüße an euch und wir sehen uns dann spätestens beim ersten Spieltag.
Ich freue mich sehr, Lars. Das war eine Halbzeit mit für diesen Donnerstag. Wir kommen wieder mit dem großen Abbinder für das EM-Turnier am Montag. Ossi,
korrigier mich. Ganz wichtiger
Montag,
Hinweis.
Ja. Montag, 18 Uhr, schlagen wir erneut auf mit wichtigen Informationen aus der Welt des Sports. Bis dahin, sportlich bleiben. Alles Gute. Ciao, ciao. Don't.